Was ist das Verhältnis aber zwischen den Mahayana Sutras und den FABO? Zwischen den Mahayana Sutras und unserer Praxis? Man kann es sicher unterschiedlich aufzählen, unterschiedlich beschreiben. Aber die Art, wie ich es gemacht habe, habe ich so vier Hauptpunkte aufgezählt. Erstens, erster Bezug für uns zu den Mahayana Sutras ist das Bodhisattva-Ideal. Das Ideal von dem Buddhisten, der Erleuchtung anstrebt, Erleuchtung zum Wohle aller. In den Mahayana Sutras wird dies erstens ausdrücklich gemacht, im Gegensatz zu den frühen Sutras. Ausdrücklich, explizit, du kannst es nicht übersehen. Das ist auch ein Grund, warum es Vaipulya ist. Ich könnte zum Beispiel hier sitzen und sagen Folgendes. Das höchste Ideal für einen Menschen ist das Ideal, Erleuchtung zu anzustreben zum Wohle aller. Es bringt folgende Vorteile, A, B, C, D, E. Und wenn du es nicht tust, hast du folgende Nachteile, E, F, G, H. Und wenn ich es überzeugend mache, werdet ihr zunicken, es aufschreiben und prompt vergessen vermutlich. Du kannst das aber nicht mit den Mahayana Sutras tun, weil die sagen es nicht in 5 Zeilen, sondern eher in 5000 Bände. Und die sagen es direkt, die sagen es indirekt. Die sagen es mit Bildern, die sagen es so mit Wundertaten. Die sagen es mit Musik, die sagen es mit Poesie. Die sagen es mit Begriffen, die sagen es mit Paradoxen. Also es wird wirklich eingehämmert. Also auch wenn du glaubst, dass du extrem dumm bist, kannst du es nicht übersehen, wenn du ein Mahayana Sutra liest. Sehr eng damit verbunden wird das Bodhisattva-Ideal propagiert, nicht nur, dass es ausdrücklich in den Mahayana Sutras ist, sondern es wird auch ausgelegt. Besonders in den Dashabhumika Sutra und in den Prajnaparamita Sutras wird wirklich die Arbeit des Bodhisattva ausgelegt, was er zu tun hat. Und drittens wird das Bodhisattva-Ideal gelobt und gepriesen. Also man wird ermutigt, es wird schön gemacht, es wird anziehend gemacht. Das Ideal wird auf unterschiedliche Art gelobt. Erstens wird der Bodhicitta gelobt, der Geist, wenn man will, ja, die Kraft, die ein Bodhisattva bewegt, das wird gelobt. Und die großen Bodhisattvas werden selber gelobt. Und das taucht in einem Sutra nach dem anderen auf. Es gibt zum Beispiel eine wunderschöne Beschreibung, ein Lobeslied zu Avalokiteshvara in dem Weißen Lotus Sutra, was einige von euch kennen. Und das ist nur beispielhaft für eine Haltung, die in vielen diesen Sutras auftaucht. In dem Kegon Sutra ist ein wunderschönes Loblied zu Maitreya, zu dem Bodhisattva, der Buddha der Zukunft ist. Also mein erster Punkt ist das Bodhisattva-Ideal. Das ist, was Mahayana Sutras lehren und was für FABO relevant ist. Also dieses altruistische Ideal von dem Dharma. Zweitens, manche der anderen Lehren, die in den Mahayana Sutras auftauchen, sind für uns sehr relevant. Ich erwähne ein paar nur sehr kurz. Erstens die Lehre von Shunyata, von der Leerheit, was aufgeführt wird. Bhante behandelt das sehr ausführlich in einigen Seminaren, aber er verbindet es auch sehr klar aus den Mahayana Sutras mit den primitiveren, im neutralen Sinne des Wortes, primitiveren Formulierungen der frühen Sutras. Eine weitere wichtige Lehre aus den Mahayana Sutras ist spirituelle Freundschaft. Eine weitere wichtige Lehre für die FABO ist dieses Eingeständnis, Wichtigkeit von Eingeständnis von Fehlern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Lehre von der gegenseitigen Durchdringung von allen Phänomenen, was, obwohl eine Lehre, in gewisser Maße auf einer nicht konzeptuellen Ebene fungiert. Also manche Lehren aus den Mahayana Sutras sind für uns wichtig. Drittens sind es nicht nur die Lehren, sondern auch viele der Bilder, viele der Archetypen. Ein Bild, was besonders wichtig ist, ist das Bild von Buddha Kshetra, Buddha Feld oder Buddha Land, was wir irgendwann in 1 oder 2 Monaten behandeln werden, immerhin. Sukhavati, das reine Land des Buddha Amitabha, ist vielleicht das berühmteste Beispiel davon. Es ist die Idee, wenn man will, die erreichbare Utopie von einem gemeinsamen Projekt. Von einem gemeinsamen Projekt, das größer ist als jeder Einzelne. wodurch man sich selber transzendieren kann, zum Wohle aller, indem man sozusagen das eigene höhere Selbst entdecken kann. Auf nüchterner Ebene, es geht nicht notwendigerweise jetzt darum, dass wir versuchen, ein vollkommenes Land oder einen vollkommenen Staat zu gründen, sondern lernen einfach mit anderen Leuten eine bessere Umgebung zu schaffen und die negativen Seiten in uns selber zu überwinden. Bandhi hat davon gesprochen, dass in jedem Mann, in jedem von uns, sein Quantum so von klebriger, schwarzer Negativität ist. Und die einzige Art, das auszuschalten, bevor man transzendente Einsicht erlangt und wirklich an die Wurzeln davon kommt, ist, sich einem Projekt zu widmen, was größer ist als eine selbst. Sich einem Projekt zu widmen, was zu groß für dich selbst ist, in gewissem Maße. So Ende 1987, als Damoloka und ich uns durchgerungen hätten, ein Zentrum in Essen zu gründen, da weder er noch ich besonders viel Lust auf Klassen hatten, war ein mögliches Hindernis, dass wir einander nicht riechen konnten, wir die einzigen zwei Ordensmitglieder hier waren. Aber ich habe das mit Bandhi besprochen und unter anderem dachte, oh, das ist kein Problem, ihr müsst euch selbst einfach überwinden dabei. Und das war alles. Es ist einfach eine gute Methode, mindestens dieses so Quantum von Negativität abzuschwächen. Ein weiteres Bild, was für die FEBO sehr wichtig ist, besonders für den Orden, ist das Bild von Avalokiteshvara. Ich könnte einfach sagen, dass manche der Bodhisattvas offensichtlich sehr, sehr wichtige Bilder sind, weil ich weiß, dass gewisse Bodhisattvas einige von euch sehr stark ansprechen, dass ihr ein Gefühl habt, dass diese Bodhisattva, ob es Tara ist, oder Manjushri, oder Avalokiteshvara, oder Padmasambhava, irgendetwas in euch anspricht und begeistert. Ich erwähne Avalokiteshvara insbesondere, weil Bhante ihn als Beispiel für den Orden benutzt hat. Dass jedes Ordensmitglied sich als eine Art Hand oder Finger von Avalokiteshvara sehen kann, als dass der Orden an sich so in gewissem Maße ein Avalokiteshvara ist. Also das ist mein dritter Punkt von den Verbindungen zwischen den Mahayana Sutras und den FEBO. Und das sind Bilder und Archetypen, die für uns von Wichtigkeit sind und sein können. Ich habe da nur zwei von vielen wichtigen erwähnt. Und dann der vierte Punkt. Das ist in gewissem Maße Thema dieses ganzen Semesters. Es ist vielleicht nicht fair, dass ich so wenig über dieses Thema sage, aber jede Woche wird etwas dazu gesagt. Und dieser vierte Punkt ist, die Mahayana Sutras enthüllen die Welt der zweiten Sprache, der Sprache der Poesie und der Dichtung, der Sprache von Imagination, wenn wir wollen, der Sprache von dem Guten und dem Schönen. Wie gesagt, ist das Thema dieses Semesters. Unser Idealismus wird von solchen Aspekten von Mahayana Sutras angesprochen. Von der schönen Sprache, von den Lehren, von den Bildern, von dem Bodhisattva-Ideal. Ja, sogar in Deutschland kann unser Idealismus von dem Bodhisattva-Ideal, von den Mahayana Sutras angesprochen werden. Viele Leute sind zynisch, einfach weil sie nie Ideale gefunden haben, die wirklich einem Menschen würdig sind. Hier wird ein Ideal angeboten, was jedem Menschen würdig ist. Ich weiß, dass es viele Frauen anspricht. Als Mann kann ich sagen, es spricht den ganzen Mann an, nicht den Unisex-Kandidaten, nicht den Neutrum an, nicht das Kind, nicht den Unerwachsenen. Es spricht Menschen an. Es ist menschenwürdig. Es spricht den Teil von einem Mensch an, der mehr als Tier mit raffinierten Methoden der Zerstreuung und Selbstbefriedigung ist. Es spricht den Teil des Menschen an, der schon ein Halbgott ist. Ein Buddhist wird dadurch angesprochen, oder vielleicht soll ich sagen, ein Mensch, insoweit er bereit ist, ein Sohn oder eine Tochter des Buddha zu werden, kann von diesen Sutras angesprochen werden. Also zum Abschluss stellen wir uns eine Berggruppe vor, eine kleine Bergkette, die aus dem Dschungel emporragt. Und auf einem Berg in dieser Gruppe ist eine kleine Ebene. Und auf dieser Ebene ist Licht. Es ist nicht klar, woher das Licht kommt. Und das Licht umhüllt und umstrahlt eine große Versammlung von Tausenden, aber Tausenden von Lebewesen. Viel zu viel für den Platz, der vorhanden ist. Aber alle passen trotzdem darauf. Es ist wie in einem Traum. Wir sind aber hellwach. Und der Mittelpunkt bildet ein Löwenthron. Eine Figur auf dem Löwenthron, der darauf sitzt. Eine strahlende Figur in Roben von Seide und Brokat, mit Ornamenten und Juwelen. Aber alles besteht aus Licht, aus einem glänzenden, gleißenden Licht. Dieses Wesen ist ein glänzendes, gleißendes Licht, reich und faszinierend. Sein Haar schwarz-blau, seine Augen schwarz, eine farbige Aura um seinen Körper, eine grüne Aura um seinen Kopf. Und er lächelt liebevoll, mit tiefem Mitgefühl und Erkenntnis. Und er lehrt ohne Unterbrechung. Er lehrt den Mahayana, er lehrt den wundervollen Pfad des Bodhisattva.